Guten Morgen, ihr Lieben. Ich freue mich, wieder einmal bei euch zu sein. Es ist schon lange her, dass ich hier war. Nicht, dass ich nicht kommen wollte, aber wenn ich auf den Predigtplan und die Predigtplanung schaue, sehe ich, für Lüneburg ist eigentlich schon das ganze Jahr verplant und dann ist kaum eine Lücke. Nun hat mich Timo Gräber angesprochen und hat gesagt, hast du da nicht Zeit? Gut, habe ich gesagt, die Chance nutze ich und komme einmal zu euch. Ich merke gerade, dass ich mich doch gefühlsmäßig erstmal etwas sortieren muss, denn es ist über 20 Jahre her, dass ich das erste Mal hier gepredigt habe. Da war ich noch keine 50 und jetzt habe ich schon wieder eine Null hinter meinem Alter erreicht. Es geht voran und wenn ich hier vorne die Kinder gesehen habe, habe ich fast, stimmt nicht ganz, aber euch da sitzen sehen damals, wenn ich Kindergeschichte erzählt habe. Ich denke, ich vermisse auch schmerzlich einige Gesichter und es tut mir so ein bisschen leid, dass diese Pandemie uns zwingt, Abstand zu halten. Wir nicken uns freundlich zu, der ein oder andere traut sich doch mal einen Händedruck, aber ich denke, es ist gut, dass wir vorsichtig sind und dass wir Vorsicht walten lassen und mir gefällt das gut, mit welchem Konzept ihr hier also verfahrt. Ich muss mich vielleicht auch daran gewöhnen, dass einige jetzt über Internet, über den Livestream zuschauen, auch dorthin einen ganz herzlichen Gruß. Die Text, den ihr eben gehört habt, von Natalia vorgelesen, könnt ihr nachlesen in Hiob Kapitel 36. Er stammt aus der dritten Rede von Elihu an Hiob. Elihu war ja der sich noch am längsten zurückgehalten hat, während die anderen schon mit Fragen und Anklagen an Hiob vorgeprescht waren, hat er erstmal geschwiegen und zugehört. Aber dann kommt es. Es geht um Verstehen, es geht um Erklären. Die Freunde von Hiob wollen verstehen, warum geht's dir, Hiob, so schlecht? Da muss doch irgendetwas los sein. Und das hat auch etwas mit ihrem Glaubensverständnis, das hat etwas mit ihrem Gottesbild zu tun. Und welches Gottesbild offenbar Elihu hatte, das entnehmt ihr diesem Text. Ich weiß nicht, ob es euch so beim Hören aufgefallen war, welches war denn das Wort, Natalia, vielleicht du beim Lesen, welches am häufigsten vorgekommen war? Donner, Blitz und Donner. Ist Gott ein Donnergott? So wird ja manchmal in der theologischen Literatur tatsächlich vorgestellt, dass damals die Israeliten das Bild eines Naturgottes, eines Wüstenderwisch, eines Blitz- und Donner- und Sturmgottes gehabt hätten. Klingt ja so. Aber er lag doch schon sehr falsch, der Elihu. Der Kämmerer der Kandake las nach seiner Abreise aus Jerusalem als Reiselektüre in der gerade erworbenen Jesaja-Rolle. Da musste er sich plötzlich die Frage gefallen lassen, verstehst du, was du da liest? Ehrlicherweise verneinte er die Frage. Er verstand die gebrauchten Bilder von dem geschlachteten Lamm nicht wirklich. Was soll das bedeuten? In einem Familienkreis wurde zur Abendandacht immer aus den Schriften von Ellen White gelesen. Nicht, dass das schlecht wäre, aber meine Frage, warum man nicht aus der Bibel lese, wurde ähnlich beantwortet. Die Bibel ist so schwer zu verstehen, Ellen White verstehen wir. Wenn ich eine Bibel lese, und es gibt unterschiedliche Herangehensweise, dann möchte ich mich im Augenblick zu meiner Andacht vielleicht einfach nur besinnlich erbauen lassen oder einfach schauen, was spricht mich dort im Text an. Was genau der Text sagen will, ist da nicht wichtig. Aber das ist völlig in Ordnung, so an einen Text heranzugehen. Aber wenn man das tut, dann sollte man aus dem Gelesenen oder aus dem Gehörten und Gefühlten nicht gleich eine Lehre oder eine Regel ableiten. Wenn ich die Botschaft des Textes aufschließen möchte, in der Theologie sagt man Exegese dazu, um vielleicht eine Verhaltensweise, eine Lehre oder eine Richtlinie abzuleiten, dann muss ich den Text ganz genau verstehen. Es gibt unterschiedliche Weisen, nun an den Bibeltext heranzugehen. Das hängt auch mit unserem Inspirationsverständnis zusammen. Das heißt, wie ist denn der Text nun genau so aufgeschrieben worden, wie wir ihn dort heute so lesen können? wenn wir, obwohl wir ja die Verbalinspiration, also die Wort, das Wort-für-Wort-Diktat offiziell nicht verfolgen, aber doch oft auf den Wortlaut pochen, das steht ja dort so geschrieben, dann bleibt es oft bei einem ersten Blick und die Auslegung ist da. Es steht ja so dort geschrieben. Ich finde spannend, dass Ellen White, obwohl in einer Zeit groß geworden, in der man so die Bibel gelesen hat, zumindest, das wissen wir, bei einer Textstelle im Neuen Testament sich einfach geweigert hat, das zu kommentieren. Das ist dort die Stelle mit dem Teich Bethesda, wo der Engel, ihr kennt das, ne? Der hat das Wasser bewegt und wer dann zuerst im Wasser war, wurde gesund. Hat Ellen White gesagt, nein, das ist nicht mein Gottesbild. Gott treibt keinen Schindluder und keine Spielchen mit Kranken. Wettlauf unter Lahmen, was ist das denn? Was ist das denn für ein Gottesbild? Finde ich also spannend, weil auch Ellen White schon anders offenbar an den Text herangegangen ist. Geht man an den Text so heran, Wort für Wort, muss man dann konsequenterweise auch manchmal problematische Fragen beantworten. Es gibt Berichte in der Bibel, ich zweifle deren Wahrheitsgehalt halt überhaupt nicht an, nein, aber die tatsächlich schwer zu verstehen sind. Und jetzt als Predigttext möchte ich mit euch einen solchen Text anschauen. Wenn ihr aufschlagt, wenn ihr die Bibel dabei habt, dann ist das im zweiten Buch Mose Kapitel 17. Aber ich habe so die Idee, dass ihr sofort sagen werdet, kennt ihr und kenne ich und dann im Gedanken einfach mitgeht. Da geht es um den Sieg der Israeliten über die Amalekiter. 2. Mose 17 ab Vers 8, die Amalekiter zogen heran und kämpften in Rephidim gegen Israel. Mose sagte zu Josua, wähle Männer aus und ziehe in den Kampf gegen die Amalekiter. Morgen will ich mich oben auf den Hügel stellen mit dem Stab Gottes in meiner Hand. Josua tat, wie Mose zu ihm gesagt hatte, und er kämpfte gegen die Amalekiter. Aber Mose, Aaron und Hur stiegen auf den Hügel. Solange Mose die Hand hochhielt, war Israel stärker. Sobald er aber die Hand sinken ließ, waren die Amalekiter stärker. Als Mose nun die Hände schwer wurden, holten Aaron und Hur einen Stein herbei. Den legten sie unter ihn, sodass sich Mose setzen konnte. Aaron und Hur stützten seine Hände, der eine rechts, der andere links. So blieben seine Hände erhoben, bis die Sonne unterging. Josua besiegte die Amalekiter und ihr Kriegsvolk mit scharfem Schwert. Ich denke, eine oft gehörte, auch sogar in einem Kinderpredigt gehörte Geschichte, denn sie eignet sich einfach gut zum Erzählen. Da passiert ja auch irgendetwas. Die Moral von der Geschichte, die Botschaft scheint auch schnell auf der Hand zu liegen. Ich bin auf einen Internetauftritt gestoßen mit dem Namen Anbetung und Heilung. Da wird gesagt von dieser Bewegung, die Vision ist ein Gebetshaus, dessen Herz eine 24-7, ihr kennt diesen Begriff, ja, 24 Stunden am Tag, 7 Tage in der Woche, eine 24-7 Anbetung ist. Die Initiative HOPE, House of Prayer in the Eucharist. Es geht weiter im Zitat, doch was soll das eigentlich bringen? Eine 24-7-Anbetung hilft der Kirche und jedem Einzelnen in den Stürmen dieser Zeit zu bestehen. Eine Bibelstelle des Alten Testaments stellt hervorragend dar, warum permanentes Gebet und Anbetung in diesem Sinn erstrebenswert sind. Im Buch Exodus, 2. Mose, heißt es, und Amalek kam. Wir haben es eben gelesen, das ist dieser Text. Moral aus der Geschichte, Mose lehrt uns hier die Ausdauer im Gebet. Er war unnachgiebig und entschlossen, nicht nachzulassen. Er ließ sich stützen, um das Gebet weiterzuführen. Denn er wusste, Josua wird im Kampf geschwächt, wenn er nachlässt und verliert sogar alles, wenn er das Gebet aufgibt. Vorweg, versteht mich bitte richtig, nichts gegen Gebet, auch nicht gegen ausdauerndes und wiederholtes Gebet. Ich halte möglicherweise die Auslegung sogar für legitim, wenn sie assoziativ erfolgt. Also ich habe also so unbewusst diesen Gedanken dazu. Problematisch wird dann aber der Umkehrschluss. Wenn ich verliere, habe ich zu wenig gebetet. Ist euch das schon mal gesagt worden in einem Problem? Du hast nicht genug gebetet? Was geht dann in dir vor? Und ich frage mich, ist das Gott wirklich? Die Frage nach dem Gottesbild steht immer dahinter. Und ich bemerke, wie oft wir einfach darum ringen. Ist Gott so? Stellen wir einmal einige Fragen an den Text, versuchen einmal den Hintergrund aufzuschließen und was im Text steht. Was ist der Textzusammenhang? Was ist die Geschichte? Wir lesen, dass die Israeliten gerade aus Ägypten geflohen waren. Durch ein Wunder wurden sie durchs Wasser des Schilfmeeres vor den Kriegswagen der Ägypter gerettet. Nach dreitägiger Wüstenwanderung erreichte man Mara. Das Trinkwasser war aufgebraucht und das Wasser, das man dort vorfand, einem See, war ungenießbar. Heftige Kritik wird laut. Erst ein von Mose ins Wasser geworfenes Holzstück macht das Wasser trinkbar. 6 Wochen später, auf halbem Weg zum Sinai, war das Essen alle. Wieder ist der Unmut groß und Protest wird laut. Man wäre lieber in Ägypten satt gestorben, als jetzt hungrig in der Wüste zu verrecken. Darauf kam am Morgen Manna und am Abend Wachteln. Kurze Zeit später in Refidim war wieder das Trinkwasser alle. Lautstarke Demonstrationen gegen Mose und Gott begannen aufs Neue. Aus einem Felsen, gegen den Mose schlagen sollte, strömt dann Trinkwasser heraus. Genug für alle. Ihr merkt, Wunder über Wunder, wie ich so auch gar nicht anzweifle. Refidim, der Ort lässt sich nicht genau lokalisieren, wird aber Schauplatz eines weiteren Wunders. Plötzlich erscheinen Feinde, Amalekiter. Sie erklären Israel den Krieg. Warum, wird nicht gesagt. Denn der Ort scheint nicht das Stammesgebiet der Amalekiter zu sein, durch das sich die Israeliten nun gerade anschicken zu ziehen. Das lesen wir nach einer 40-jährigen Wüstenwanderung des Öfteren. Das ist der Textzusammenhang. Schauen wir jetzt einmal genauer auf den Text. Der Bericht über den Kampf ist kurz. Viel bleibt ungesagt. Es wird nicht gesagt, wie groß die Menge der kämpfenden Männer ist, die da übereinander herfallen. Inwieweit Israel so über etwas wie überhaupt eine Truppe, ein Militär verfügte, das ist fraglich. Sie waren ja gerade aus Ägypten geflogene Slaven. Mit welchen Waffen wird gekämpft? Woher haben die Israeliten Schwerter? Denn im Text steht später durch die Schärfe des Schwertes. Die Waffen der Ägypter waren im Schilfmeer untergegangen, die hat man nicht mitgenommen. Soweit nur, es entwickelt sich ein kräftemäßig ausgeglichener, lang andauernder Kampf, in dem mal die eine und dann die andere Seite die Oberhand hat. Und es wird erwähnt, dass Mose Josa den Auftrag zur Mobilmachung gibt, weil er selbst seine eigene Rolle woanders sieht. Morgen will ich oben auf dem Hügel stehen mit dem Stab Gottes in meiner Hand. Und jetzt wird aus dem späteren Bericht eine spektakuläre Beobachtung berichtet. Wenn Mose seine Hand hochhielt, siegte Israel. Übrigens steht dort nur Hand, da steht also nicht Hände. Außerdem steht auch nicht der Stab Gottes dort irgendwo. Aber offensichtlich eine Geste des Segnens und Betens. Und haltet mal die Hände so hoch, dann merkt ihr ganz schnell, wie schwer das wird. Und wenn Mose die Hände sinken ließ, so wird gedeutet, so wird beschrieben, haben die Amalekiter gewonnen. Und dann heißt es, Aaron und Hur, nicht dumm die beiden, gewitzt und schlau, holen nun nicht einen Stuhl, einen Stein haben sie da rangerollt, Mose, setz dich. Und dann haben sie ihm die Hände gestützt. Und dann heißt es, so blieb Moses Hände erhoben, bis die Sonne unterging. Wenn ihr einen Spaß habt und zu dritt seid zu Hause, macht mal einen kleinen Test. Setzt euch mal auf den Stuhl, haltet die Hände hoch und bittet jeweils einen, rechts und links die Hände zu stützen. Wäre sehr gespannt, wenn ihr das mal probiert und mir eine Nachricht schickt, wie lange ihr das durchgehalten habt. Auch ohne göttliche Kraft. Keine Frage, ob es sich so abgespielt hat oder nicht. Josua überwältigte Amalek. Israel siegte am Ende des Tages. Ich habe allerdings Probleme mit dem Verständnis, dass, so wie es dort in Zusammenhang gebracht wird, dass Josuas Sieg nur vom Hochheben der Hände abhängig war. Genauer, ob Gott Israel nur immer dann die Oberhand gewinnen und siegen ließ, wenn Mose die Hände erhoben hatte. Oder war das eine Lehre für die Israeliten? Sollten sie nun auf Gottes Vertrauen nach dem Versprechen, das er gegeben hat, Kapitel 14, Vers 14, der Herr wird für euch streiten, ihr sollt stille sein. Oder sollten sie lernen, Gott hilft nur, wenn Mose die Hände hochhält? Beobachten wir ein Detail. Mose spricht vom Stab Gottes, den er auf den Hügel mitnehmen will. Er wird interessanterweise im Weiteren gar nicht mehr erwähnt. Wobei er doch hier ausdrücklich sagt, der Stab Gottes. Doch ich denke, dieser Stab hat eine wichtige Bedeutung. Ich versuche in Bibelgesprächen und Bibelstunden und Bibelstudien, denen, die da mitmachen, meinen Teilnehmern immer zu erklären und ihnen Hilfen an die Hand zu geben, wie kann ich einen Bibeltext für mich aufschließen. Und eine ähnliche Frage habe ich euch eben schon gestellt. Natalia, ist dir aufgefallen, welches Wort in dem gelesenen Text am häufigsten vorkommt? Donner, hast du sofort gesagt. Dann hat das eine Bedeutung. Es gibt im Text solche Begriffe, auf die ihr schauen müsst. Und diese Begriffe nenne ich so ganz persönlich für mich, entschuldigt bitte, das ist so mein Bild, Gartenzwerge. Warum? Ja, die roten Zipfelmützen, die so im Garten oder im Vorgarten leuchten, die siehst du sofort. Zwischen allen Blumen. Und dann entdeckst du hier einen und dann entdeckst du dort einen. Und so ist das in Bibeltexten auch. Achtet mal drauf, auch gerade jetzt, das Bibelstudium lohnt sich und eignet sich dafür, auf solche Begriffe zu achten. Wann tauchen sie wieder auf und welche Bedeutung haben sie? Unmittelbar vor diesem Kampf war doch da diese Geschichte mit dem Felsen und mit dem Wasser, das herausströmen sollte. Was sollte Mose machen, damit das Wasser strömte? Er sollte seinen Stab nehmen, lesen wir in Kapitel 17, Vers 6, und an den Felsen schlagen. Aha, da haben wir den Stab schon mal, aber hier steht seinen Stab. Bleiben wir dem Stab auf der Spur und gehen in der Geschichte im zweiten Buch Mose noch etwas weiter zurück. Wo spielt ein Stab noch eine Rolle? Was meint ihr? Was kommt euch da so spontan in den Sinn, wenn ihr zurückgeht nach Ägypten? Wo spielt da Stab noch eine Rolle? Mit den Schlangen, jawohl. Bei den Plagen, ja, wenn ihr nachlesen wollt in 2. Mose Kapitel 7, ja, dann nimm deinen Stab, ne, heißt es, lest mal nach. Das Interessante war, dass die Zauberer der Ägypter das auch nachmachen konnten. Ne? Allerdings wird das dann getoppt, weil ja Moses Schlange, nein, Aarons Stab war das, nicht Moses Stab, wenn man genau liest, aber okay, dieser Stab. Es geht aber noch weiter zurück. Hat von euch noch jemand eine Erinnerung oder eine Idee, an dieser Stab das erste Mal wirklich auftauchte? Beim brennenden Busch. Mose entdeckt, als er die Schafe seines Schwiegervaters hütete, und jeder Hirte hat einen Stab. Das ist dieser Hirtenstab, ein einfacher Holzstab, ob denn der war mit Sicherheit nicht schön geschnitzt oder irgendwie, sondern einfach ein Knüppel. So, Mose geht auf diesen brennenden Busch zu und er begegnet dort dem Ich Bin, der Ich Bin, dem Seiendem, dem Yahweh. Er wird gerufen, Israel aus dem Elend in Ägypten zu führen. Mose ist zögerlich. Die Israeliten werden mir nicht glauben und nicht auf mich hören, sondern werden sagen, der Herr ist dir nicht erschienen, wendet er ein. Darauf der Herr, was hast du da in deiner Hand? Was hatte er in seiner Hand? Den Stab. Ja, meinen Schäferstab, sagt Mose. Den soll er auf den Boden werfen und es wird eine Schlange daraus, die wieder zum Stab wird, als er die Schlange am Ende ergreift. Hätte ja schon Schiss gehabt, die Schlange, ne? Also, okay. Das war aber nicht das einzige Autoritätszeichen, sondern es gibt noch ein zweites Zeichen. Steck deine Hand ins Gewand, dann wurde sie aussätzig und dann wurde sie wieder rein. Und wenn diese beiden Zeichen immer noch nicht genügen sollten, heißt es, dann soll etwas auf den Boden geschüttetes Nilwasser zu Blut werden. Könnt ihr nachlesen, Kapitel 4, Vers 9. Hier werden schon spätere Plagen, Aussatzblut, einfach vorweggenommen. Nachtrag, Mose reicht es immer noch nicht. Er bringt dann noch den zusätzlichen Einwand vor, er habe eine unbeholfene Sprache. Nun gut, sagt Gott, dann gebe ich dir als Sprecher den Aaron an deine Seite. Alles geregelt? Okay, schauen wir. Die 10 Plagen, um es abzukürzen, der Stab kommt gleichsam als Zeichen der Autorität Gottes bei fast allen Plagen zum Einsatz. Ebenso bei der Teilung der Wasser des Schilfmeeres. 16 Mal wird dieser Stab in den Kapiteln erwähnt. Gartenzwerge. Merkt ihr? Immer wieder. Und das ist wichtig, das sich anzuschauen, um einfach ein Verständnis zu bekommen, was sagt denn dieser Stab aus. Wie gesagt, eine Auffälligkeit, es ist nicht immer Mosestab, es ist auch manchmal Aaronstab, aber es geht da nicht um den Besitzer, sondern es geht um den Gegenstand. Zurück zum Kampf mit den Amalekitern. So, wir haben jetzt etwas von Sinn und Bedeutung dieses Stabes gelernt. Beim Überfall der Amalekiter liegt diesmal keine Anweisung Gottes vor, wie in allen anderen Anwendungen. Nicht? Nimm den Stab und schlag gegen den Felsen. Wir lesen nirgendwo, dass Gott zu Mose sagt, lass den Josua das kämpfen, du nimmst den Stab. Nein. Mose kommt offenbar selbst auf die Idee. Warum? Naja, war nun mit dem Felsen gerade nochmal, dass er sagt, klasse, den nehme ich einfach mit. Morgen will ich oben auf dem Hügel stehen mit dem Stab Gottes in meiner Hand. Er will diesen Stab in bewährter Weise bei sich führen und einsetzen. Eine schwierige Frage. Ich frage sie euch trotzdem, vielleicht kommt ihr dem auf die Spur. Wirf den Stab auf den Boden, schlag gegen den Felsen. Was ist bei diesen 16-maligen Anwendungen vorher anders als hier bei diesem Kampf, bei dem Mose dort oben auf dem Hügel steht? Habt ihr da, was ist anders? Was ist unterschiedlich? So offensichtlich, dass man eigentlich gar nicht drauf kommt. Hat es eben schon gesagt, macht mal einen Test zu Hause. Ja, es ist die Dauer der Anwendung. Während vorher ein kurzer Schlag oder ins Wasser oder auf den Boden werfen, hat Mose sich jetzt vorgenommen, so stelle ich mir die Situation vor, nicht, dass er nur so betete, sondern mit einer Hand, dass er den Stab Gottes hochhielt. Ich mache jetzt einen großen Vorgriff später. Nachher in Palästina ist es die Bundeslade, die so als Zeichen des Daseins Jahwes mitgeführt wird und die Feinde haben allein schon die Flucht ergriffen, wenn sie die Bundeslade gesehen haben, weil sie damit sofort diesen mächtigen, diesen allmächtigen Gott verknüpften. Ja, jetzt haben wir eine lange Dauer. Mose hat sich da wohl verschätzt. Aber sein Gedanke bleibt, ich muss den Stab doch hochhalten, um den Erfolg zu bringen. Er sieht ja den hin und her wogenden Kampf auch. Und so scheint für den Leser, der eben nur einen schnellen Leseblick an den Text verwendet, letztlich dieser Kunstgriff, beziehungsweise der beherzte Zugriff von Aaron und Hur welcher dann zum Sieg führt. Was hat Mose denn nun geglaubt? War Mose denn selbst tatsächlich der Meinung, dass seine hochgehaltenen Hände Sieg ursächlich waren? Wenn ihr mitlest in Kapitel 17, Vers 15, gegen Ende des Berichtes, folgt quasi als abschließende Bewertung eine Handlung von Mose. War typisch, ne? Gegenstände waren immer da und dann wurde immer was gemacht. Gerne hat man dort was gebaut. Und Mose baute einen Altar und nannte ihn, die ihr jetzt mitlest, was steht bei euch in eurer Übersetzung, wie nannte Mose diesen Altar? Feldzeichen. Der Herr, mein Feldzeichen. Dein Banner. Okay, ja, Banner. Der alte Begriff für Banner oder Feldzeichen ist auch Panier. Ja, aus manchem Lied kennen wir das noch, mein Panier. Und wenn man nachschlägt in der Sprache im Hebräischen, steht dort einfach meine Stange, mein Stab. Der Herr, mein Stab. Der Herr, mein Feldzeichen. Aha, der Herr. Und der Stab ist nur Zeichen, nicht die Sache selbst. Der Stab mag Sicht und fühlbares Zeichen, wir sprechen heute davon Haptik, ne? Also etwas anfassen zu können, etwas in der Hand haben und fühlen zu können, ist wichtig, damit sich etwas, oh, jetzt habe ich das angefasst, dann nehme ich auch gleich einen Schluck. Haptik, also etwas anzugreifen, das ist ein Zeichen der Gegenwart Gottes, aber es ist kein Zauberstab, der den Sieg bringt. Wenn schon eine geistliche Regel abgeleitet werden soll, dann will ich mich daran versuchen und vielleicht ist Folgendes möglich. Stange, Stab, Stange, Feldzeichen wird wenig später oder etwas später nochmal eine Rolle spielen, eine wichtige Rolle im Lager von Israel. Hat auch wieder was mit Schlangen zu tun. Was soll Mose da machen? Wir haben wieder eine Stange, ein Panier, ein Feldzeichen. 4. Mose Kapitel 21, und da wird eine kupferne Schlange daran befestigt. Könnt ihr euch hier genauso die Frage stellen, ja, was passierte denn, wenn der von einer Schlange gebissene, diese offenbar muss das schon eine recht hohe Stange gewesen sein, dass man die weithin sah, so wie manchmal Burger King oder McDonald's oder wer auch immer so an der Autobahn so hohe Türme bauen, um dann oben ihr Werbezeichen zu haben, damit man auch sieht, was passierte, wenn die da drauf schauten. Die wurden gesund. Und die sagten, ist Quatsch. Wer hat denn jetzt den Gebissenen geheilt? Die Kupferschlange? Nein, ich denke, wir verstehen alle, das ist einfach nur Vertrauen in die Anweisung Gottes gewesen, mach das und Gott heilte, nicht die Kupferschlange. Und deshalb sagt Johannes dann, Kapitel 3, Vers 14, 15, und wie Mose in der Wüste die Schlange erhöhte, so muss der Sohn des Menschen erhöht werden, damit jeder, der an ihn glaubt, nicht verloren gehe, sondern ewiges Leben haben. Wenn wir ein Kreuz an die Stirnseite der Kapelle hängen, dann ist das weder ein Hinrichtungsmittel noch ein Wunderzeichen. Es soll uns daran erinnern, dass Jesus an ein solches Kreuz genagelt worden ist und an diesem Kreuz gestorben ist, als Sühnopfer für unsere Schuld. Und diesmal ist dieser Jesus nicht nur ein Zeichen, sondern er ist die Erfüllung dieser Zeichen vorher. Die Schlange war nur ein Zeichen. Aber Jesus selbst, der Sohn Gottes, war das Sühnopfer an sich, kein Zeichen mehr. Sein Tod hat uns gerettet. Ihr Lieben, ihr merkt, es ist mir wichtig, sich einen Bibeltext anzuschauen. Obwohl ich sage, ja, wenn ihr nur andachtsweise besinnlich lest, dann lasst euch ansprechen sinniert darüber und betet darüber, alles gut, alles richtig. Wenn ihr etwas nicht versteht am Bibeltext, dann fragt. Wir sitzen jede Woche hier zusammen und reden über Bibeltext und manchmal tut sich der Leiter schwer, um Fragen zu stellen. Und dabei haben die, die gelesen haben, doch so viele Fragen zum Text. Ne? Wenn ich nur fragen, hast du verstanden, was du dort gelesen hast, da kommen Fragen genug. Ja? Fragt. Holt euch da Hilfe, es lohnt sich. Geschichte wird immer aus der Rückschau berichtet, auch biblische Geschichte. Und dadurch werden auch Details interpretiert, gewichtet und einer Botschaft versehen. Eine dem ersten flüchtigen Lesen folgende Interpretation ist möglich, aber auch wenn es der Wortwahl nach dort so steht, sind falsche Schlüsse wahrscheinlich. Denkt an Elihus Beschreibung seines Gottesbildes. Gott donnert mit seinem Donner wunderbar und tut große Dinge. Als die Israeliten am Fuß des Sinai standen und es fürchterlich blitzte und donnerte, hatten sie Angst und schickte Mose vor, geh du mal hin. Als der frustrierte Elia am Ende seines Dienstes vor Gott treten durfte, 1. Könige Kapitel 19, wie präsentierte sich der Ort dort beim ersten Hinschauen? Sturm, Blitz, Donner, Erdbeben. Aber heißt es dort, Gott war nicht im Sturm, er war nicht im Blitz, nicht im Donner, nicht im Erdbeben, sondern ein stilles, sanftes Säuseln. Wenn man da jetzt nochmal weitergeht, erinnert das an die Beschreibung des Heiligen Geistes, der mal hier weht und der mal dort. Ja? Im stillen, sanften Säuseln hört Elia dann eine Stimme und Gott redet mit ihm. Was machen wir nun mit dem Kampf gegen die Amalekiter? Für mich heißt die korrekt hergeleitete Botschaft und Moses hochgerecktem Arm nicht das nur 24-7 Gebet zur Rettung führt, sondern einzig und allein Gott, der Herr, in seinem Heilshandeln. Unser Gott ist kein Wundergott, er ist ein wunderbarer Gott. Und wir dürfen einfach stillhalten, weil er für uns streitet. Danke, wunderbarer Gott. Amen.